Wir sind heute angekommen bei dem Wort, was Jesus spricht. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, ein bis drei Leben zu haben. Und das erste Leben haben wir gesehen, wie das entsteht. Eine Eizelle und ein Samen. Die Eizelle muss bereit sein, den Samen aufzunehmen. Der Samen muss natürlich auch bereit sein, reinzugehen. Das schafft nur einer von Millionen. Und dann verschmelzen die beiden und etwas Neues entsteht. Das Leben entsteht. Und es ist wirklich so etwas Gewaltiges, dass jeder von uns hier, egal wie groß er jetzt im Leben ist, ob er armselig ist oder herrlicher Mensch ist, ob er arm oder reich ist, jung oder alt ist, Mann oder Frau, jeder von uns hat so begonnen, mikroskopisch kleinlich zu sehen, Eizelle und Same zusammen. Und es ist wirklich so etwas Gewaltiges. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ohne Jesus wäre das nicht möglich. Jetzt hoffe ich, dass ich das hinkriege. Jetzt mal die erste. Muss ich da drücken? In Johannes lesen wir, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Also ohne Jesus entsteht das nicht. Ohne Jesus entsteht dieses Wunder nicht. Dieses Wunder von Eizelle und Samen, was daraus entsteht. Jesus ist der Grund dafür. Er wollte das und er hat es sich so ausgedacht. Und ohne ihn ist keiner von uns hier auf der Welt. Und deswegen sagt er zu Recht, ich bin das Leben. Und die Auferstehung. Genau, ich sehe, habt ihr ja so Blätter da, habe ich vergessen zu sagen. Wenn euch während dem, was ich sage, was eine Frage kommt oder was besonders wichtig ist, könnt ihr das gerne aufschreiben. Oder wenn daraus irgendwie was kommt, wo ihr nachher noch darüber reden wollt, schreibt es euch kurz auf, dass ihr es nicht vergesst. Deswegen habt ihr überall Zettel und Stifte. Eben, das ist das Erste, was das Leben ist, das natürliche Leben. Und eben, wir haben heute Lob- und Dankgottesdienst. Wofür können wir denn danken, dass wir leben? Warum dankst du, dass du für das natürliche Leben? Gibt es einen Grund zum Danken, zum Loben?
Ganz genau weiß ich es nicht.
Aha. Oh, okay. Hat jemand Grund zum Danken für sein natürliches Leben? Bleib mal einfach beim natürlichen Leben.
Danke, dass ich atmen kann.
Aha.
Atemnot einmal nimmst und hast du weiß
noch was. Ja. Genau. Aha. Seht ihr so?
Sehen kann, hören kann,
genau. Jawohl, das ist doch toll, dass wir das können, Mensch. Ja. Stellt euch vor, wir können das nicht hören, was die Musiker singen. Würde uns was entgehen. Wir können die Schönheit in der Natur nicht sehen. Würde uns doch wahnsinnig viel entgehen. Stellt euch vor, wir können nicht reden miteinander. Aber doch furchtbar langweilig, oder? Stellt euch vor, uns wird so gehen wie den meisten der Menschen, dass wir nicht viel auf dem Teller haben, dass wir hungern, ist ein Grund zu danken. Wir können danken, dass wir überhaupt in Freiheit leben dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Wer gesund ist, darf dafür danken. Und wenn jemand nicht gesund ist, kann auch das zu Gott bringen. Es gibt so viel Grund, wofür wir danken können, einfach nur für unser natürliches Leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder mal bewusst machen. Jesus hat uns das Leben geschenkt. Er hat es ermöglicht, er ist das Leben und in ihm haben wir das Leben, auch das natürliche Leben. Wir brauchen jetzt gar nicht nur so fromm reden, wirklich unser kreatürliches Leben haben wir, weil Jesus uns das gegeben hat und er möchte uns auch Freude damit geben. Wir dürfen Essen genießen, wir dürfen uns einander genießen, wir dürfen uns wirklich freuen an diesem Leben, was wir jetzt haben. Und es ist gut, wenn wir uns das immer wieder mal klar machen und Gott dann auch danken dafür. Danke, dass ich sehen kann, dass ich reden kann, dass ich hören kann. Danke, dass ich bin. Danke, dass ich deswegen weiß, ich habe einen Sinn. Vielleicht weiß ich jetzt schon ein bisschen mehr. Okay, das ist jetzt das natürliche Leben. Und dann gibt es noch ein anderes Leben. Und zwar ist es wie bei der Eizelle, die wir gesehen haben. Wenn die Eizelle nicht befruchtet wird, was geschieht mit ihr? Die Frauen wissen das am besten. Die wird ausgeschieden und sie geht zugrunde. Es muss also ein Spermium kommen, damit etwas Neues entsteht. Und ich vergleiche das jetzt mal, der Vergleich hinkt ein bisschen, ich weiß, aber ich vergleiche das jetzt mal mit unserem natürlichen Leben, sind wir auch wie so eine Eizelle. Und wenn die Eizelle, dies mein natürliches Leben, wenn das nicht befruchtet wird von einem Samen, dann wird er ausgestoßen und dann wird er vergehen. Mein Leben wird vergehen und nicht mehr zu sehen sein, sinnlos sein. Es braucht einen Samen, der in mein Leben hineinkommt. Und das ist das zweite Leben. Und genau, der Jesus, der sagt zu dem Nikodemus, als sie sich mal so unterhalten haben, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus spricht hier von einer Neugeburt, von oben, also von Gott her. Und das ist hier eben dieser Same von oben, der muss in diese Eizelle, in mein natürliches Leben hineinkommen, damit was Neues entsteht. Und wenn meine Eizelle, mein Leben, mein natürliches Leben, wenn sie es nicht diesen Samen von oben nicht empfängt und aufnimmt, dann kann es das Reich Gottes nicht sehen, dann kann es nicht erkennen, wer ist Gott, wie ist Gott, was bin ich in Gottes Augen, was hat Gott mit mir vor. Dann werde ich immer in meinem kreatürlichen Leben bleiben und eben vergehen. Das, jeder Mensch stirbt einmal, das wissen wir. Aber wenn eben diese Samen, wenn ich den hineinlasse in mein Leben, wenn ich mich befruchten lasse vom göttlichen Samen, dann entsteht neues Leben. Der Paulus, schreibt, wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Also auch da wieder, Jesus ist die Auferstehung, das Leben. Er hilft dazu, dass ich dieses neue Leben bekomme, dass ich neu auferstehe, dass ich nicht diese unbefruchtete Eizelle bleibe. Und er gibt mir das neue Leben. Ich muss mit ihm gestorben sein und mit ihm dann wieder auferweckt werden, wie wir das in der Taufe so bildhaft erleben können. Und jeder, der das erlebt hat, diese Neugeburt, der weiß, wovon wir reden. Wenn wir sagen, es gibt ein neues Leben, es gibt ein Leben mit Jesus. Und ich möchte das mal so. Ihr wisst, dass ich nicht gut zeichnen kann. Ich möchte das mal so kurz. Also, ihr erkennt, dass es ein Mensch ist. Das ist jetzt einfach mal das ganz Kreatürliche. Und wenn jetzt das neue Leben beginnt, dann geschieht was ganz Wichtiges. Dann kommt nämlich hier Gott mit ins Spiel. Jetzt machen wir dieses Dreieck, das ist ja das Symbol für die Dreieinigkeit. Dann eben dieser göttliche Same kommt in mich und dann bin ich was Neues. Und dann wird es, wird es Auswirkungen haben auf mein ganzes Leben. Dann wird es mein Leben verändern, eben dann ist das neue Leben. Und wir lesen immer wieder von diesem neuen Leben, was das bedeutet. Der Paulus hat es mal sehr schön ausgedrückt, einmal, dass er sagt eben, ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, eben in mir, und er wirkt auch in mir. Oder er sagt auch mal, der Heilige Geist verändert unser Leben, dass wir Jesus ähnlicher werden. Eben auch hier, das strahlt immer mehr aus in meinem Leben. Oder bezeichnet es auch mal im Galaterbrief mit der Frucht des Geistes. Also wenn der Heilige Geist in mir ist, wenn diese Dreieinigkeit in mir ist, dann lässt der Heilige Geist eine Frucht entstehen. Und je reifer die Frucht ist, desto mehr werde ich Jesus gleich sein, ähnlich sein. Das geschieht jetzt in meinem natürlichen Leben. Eben zur Frucht des Geistes gehört zum Beispiel die Liebe. Die kann in meinem Leben entstehen. Die Liebe ist ausgegossen, also ist durch den Heiligen Geist in mein Herz. Und stellt euch mal vor, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ein Leben ohne Liebe, ich denke nur an mich, ich will nur für mich haben, die anderen interessieren mich nicht, ist es ein sehr kärgliches Leben. Wenn aber die Liebe in mein Herz hineinkommt, wenn ich nochmal Ohren und Augen und ein Herz für andere habe, dann wird mein Leben wirklich lebendig und wertvoller und kostbarer und lebendiger einfach und schöner. Das ist eben die Frucht, ein Teil der Frucht, was der Heilige Geist in mir schenkt, eben diese Liebe. Ein anderer Teil ist die Frucht, ist die Freude. Und wenn ich Jesus im Herzen habe, dann habe ich wirklich eine ganz andere Freude. Selbst wenn das Leben schwierig ist, Aber es gibt ein schönes Lied, wo es auch im Haus, in allem Leide bist du meine Freude. Also Jesus kann auch im Leiden Freude geben. Und viele von uns haben das schon erlebt, dass sie schwer dran waren, dass sie gelitten haben, aber trotzdem diese Freude im Herzen hatten. Und das ist die Freude, die der Heilige Geist gibt. Das ist die Freude, die wir haben, wenn wir eben befruchtet sind von oben, von neuem geboren sind. Dann kann der Heilige Geist es in uns wirken. Der Friede gehört dazu, zu dieser Frucht. Der Friede, der allen Verstand übersteigt. Wenn wir die Welt hineinschauen heute, können wir wirklich sehr viele Sorgen uns machen und können wirklich denken, was soll das werden, wie können wir da überleben. Wir können uns überwältigen lassen von Sorgen, von Kummer. Aber der Heilige Geist möchte uns den Frieden geben, der höher ist als unsere Vernunft. Vielleicht können wir es nicht verstehen, was alles abläuft, aber wir können doch wissen, Gott hat alles im Griff und er hat seinen Plan. Und egal, was die Menschen machen, ob das jetzt eine Verschwörung ist oder nicht, Gott sitzt im Regiment und Gott führt alles zu seinem Ziel. Da können Menschen, da kann der Teufel machen, was er will. Gott hat seinen Plan und er geht seinem Ende zu. Und wenn er am Ende ist, dann sind wir angekommen. Und da kann nichts, kein Virus und keine Weltmacht oder kein Verschwörer, wer das auch sein mag, kann da irgendwas dran ändern. Diesen Frieden können wir haben. Diesen Frieden möchte uns der Heilige Geist geben. Dass wir nicht auf unsere Umstände schauen, auf die Umstände in der Welt, sondern auf ihn, den Friedefürsten. Er ist das Leben. Er gibt das Leben, auch dieses wiedergeborene Leben. Er fühlt das. Anderer Bestandteil von der Frucht ist die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte. Wenn wir keine Geduld haben im Leben, ist es sehr, sehr schwierig, sehr mühsam. Da sind wir wirklich gehetzt und umhergetrieben. Aber wenn wir uns diese Geduld schenken lassen, ist es eine andere Qualität. Dann können wir anders leben. Dann können wir sagen, ich übergebe das jetzt dir, wo ich nicht weiter weiß, wo mir es einfach zu viel wird, wo ich nicht mehr weiß, was soll ich als nächstes tun. Zeig du mir jetzt, was ist jetzt dran. Und jetzt warte ich, bis du mir was sagst. Und das andere, was ich jetzt nicht machen kann, das willst du später machen. Gott gibt immer die Kraft und die Zeit für das, was er jetzt von mir möchte. Und wenn ich keine Zeit habe, keine Kraft, dann brauche ich das auch nicht machen. Ich kann geduldig darauf warten, bis Gott seinen Zeitpunkt gibt. Glaube ist ein Teil der Frucht des Geistes. Er möchte uns den Glauben schenken. Er möchte unserem Geist bezeugen, jawohl, du bist ein Kind Gottes. Und wenn wir das im Herzen haben, wenn wir diesen Glauben haben, dann können wir wirklich, dann stehen wir felsenfest. Und diesen Glauben haben wir eben in Jesus. Er gibt uns das. Wenn Jesus am Kreuz nicht gestorben wäre, dann können wir diesen Glauben nicht haben. Dann wären wir auf uns allein angewiesen. Dann wären wir immer noch nur kreatürlich und natürlich. Aber weil Jesus gekommen ist, gestorben ist und wir mit ihm sterben können, mit ihm auferstehen können, deswegen ist er eben Leben auch im zweiten Leben, in diesem wiedergeborenen Leben, von oben geboren. Und da gibt es so viel zu danken. Wir haben nachher nochmal die Möglichkeit, wirklich auch zu danken und zu loben dafür. Und dann gibt es eben noch ein drittes Leben. Das, worauf wir uns danach sehen, wo wir darauf hinzugehen. Moment. Ja, das siehst du ja, das genauso verhält es sich mit Auferstehung der Toten. Auf jeden Fall im 1. Korinther 15, da heißt es, genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Das ist das ganze Kapitel 15, wo es um die Auferstehung geht. Es gibt viele Menschen, die leugnen das, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Aber Jesus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und mit ihm dürfen auch wir wieder auferstehen. Nicht nur zu diesem wiedergeborenen Leben, sondern auch nachdem unser Körper gestorben ist. Manche brauchen nicht zu sterben, wenn Jesus schon vorher wiederkommt. Aber normalerweise sterben wir. Und werden dann eben wieder auferweckt werden, jeder. Und dann schreibt der Paulus eben, jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, sehen wir, ne? Wir sind jetzt schwach. Dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Also voller Herrlichkeit werden wir sein, voller Kraft. Wir werden einen geistlichen Körper haben. Wir können das, oder ich kann mir das noch nicht wirklich vorstellen, aber ich glaube das und für mich sieht das so ein bisschen aus, denn Wenn ich dann auferstehe, werde ich nicht mehr einfach so diesen natürlichen haben, sondern dann wird alles göttlich sein. Ich werde einen Körper haben, davon bin ich überzeugt, davon spricht Gott. Aber es ist eben kein natürlicher Körper mehr, es ist ein verherrlichter Körper. Und er wird sein wie Gott. Wir wissen, dass Johannes schreibt es im Brief, wenn wir denn soweit sein werden, dann werden wir sein wie Gott, weil wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Also wir dürfen so sein wie er dann. Deswegen sieht man dann eigentlich nichts mehr von unserem natürlichen, schwachen Leib, den wir jetzt haben, sondern dann haben wir nur noch diesen verherrlichten Leib. Und das haben wir nur, weil Jesus Auferstehung das Leben ist. Er ist der Erste, der diesen Prozess gemacht hat, gestorben und auferstanden ist. Er sitzt jetzt beim Vater schon, ist schon verherrlicht. Und er nimmt uns dann mit. Am letzten Tag, wenn die Posaunen erklingen, werden wir auferweckt werden. Und dann wird es ein Endgericht geben. Und dann gibt es Leben und Tod. Und alle, die in der Wiedergeburt gelebt haben und treu geblieben sind, die werden dann wirklich zum ewigen Leben auferweckt werden. Und das ist unser Ziel, dass wir da wirklich hinkommen. Und Jesus gibt uns das. Durch Jesus, mit Jesus kommen wir dorthin. Ohne Jesus werden wir dieses ewige Leben auf keinen Fall bekommen.